Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Gehören Sie zu den Menschen, bei denen am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist? Oder denken Sie vielleicht, dass Sie zu wenig Geld haben, um mit dem Vermögensaufbau zu beginnen? Und vertrauen Sie wirklich noch immer darauf, dass die Rente sicher ist? Dann kann diese Folge vermutlich einen Beitrag zu Ihrer finanziellen Gesundheit leisten. Ich möchte heute über Finanzplanung sprechen. Hierzu darf ich Lisa Hassenzahl begrüßen. Sie ist zertifizierte Finanzplanerin, Gründerin und Geschäftsführerin von Her Family Office, dem ersten Family Office für Frauen. Sie sagt, Finanzplanung muss zu einem Lifestyle-Thema werden. Lisa, ganz herzlich willkommen am Börsenplatz.
Ja, hallo lieber Sven, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Vielen Dank.
Sehr gerne. Über Geld spricht man in Deutschland bekanntlich nicht. Ein ganz schön weiter Weg zu einem Lifestyle-Thema, oder?
Da hast du allerdings recht. Ein sehr, sehr weiter Weg, den ich ja natürlich auch nicht alleine beschreite. Es gibt viele, die mit mir aktuell dieses Thema angehen. Aber ich finde tatsächlich, also Finanzplanung als Lifestyle-Thema hat große Parallelen zu einem anderen Thema, über das wir in der Vergangenheit wenig gesprochen haben und das es heute zum Teil zu einem Lifestyle-Thema gebracht hat. Und das ist das ganze Thema Coaching, professionelles Support in herausfordernden Lebenssituationen.
Was meinst du genau damit?
Ich finde eine ganz, ganz spannende Parallele. Wir hatten vor vielen Jahren das Thema, dass wir, und wir sind bis heute ja in der Gesellschaft noch nicht so weit, wie es vielleicht in den USA der Fall ist, dass Menschen bereit sind, sich für herausfordernde Themen, die sie selbst vielleicht auch alleine nicht gewährleistet oder umgesetzt bekommen oder bei denen man auch einfach einen Input von außen braucht, sich Hilfe zu holen. Mit Coaches, mit Expertinnen, seien es Karrierethemen oder auch persönliche Herausforderungen. Und da sehe ich so ein bisschen die Parallele. Viele Leute haben als Teil ihres Lifestyle-Konzepts ganz klar, ich habe einen Coach, der bringt mich durch herausfordernde Karrieresituationen. Also warum nicht durch Herausforderungen in der Finanzsituation?
Worum geht es genau bei der Finanzplanung? Warum braucht man überhaupt ein Coaching?
Ja, im Grunde genommen, die Frage ist jetzt, ob es da tatsächlich um Coaching geht, aber ein Stück weit natürlich schon. Also es geht eben genau wie bei einem Coaching in anderen Lebenssituationen oder in anderen Lebensbereichen, erstmal darum herauszufinden, wo stehe ich eigentlich und wo möchte ich eigentlich hin? Was ist meine Ist-Situation? Was sind meine Ziele? Was macht die eigentlich aus? Und wie komme ich da letzten Endes tatsächlich aus eigener Kraft hin?
Geht es auch ein Stück weit um das Wohlbefinden? Lifestyle hat ja viel mit Wohlfühlen zu tun.
Aber selbstverständlich, es geht ganz viel um Wohlbefinden. Also es geht zu allerletzt ja erstmal, und das ist etwas, was wir in Deutschland hier ja ganz oft haben, zu allerletzt erstmal um die Frage, welches Finanzprodukt steht da dahinter? Sondern es geht erstmal darum, sich selbst mit der eigenen Zielsetzung und der eigenen Situation wohlzufühlen und vor allem natürlich nicht zuletzt mit dem Plan, den man entwickelt und den dann auch dauerhaft durchzuhalten.
Es könnte doch durchaus sein, dass wir Deutschen nicht gerne über Geld reden, weil Geldthemen uns Stress bereiten.
Absolut. Also ich erlebe sogar tatsächlich sehr oft, dass Menschen sich der Situation oder diesem Thema etwas widerwillig nähern, weil sie natürlich aber genau wissen, sie müssen das tun. Also irgendwann siegt dann ja doch in vielen Fällen die Vernunft über ja sozusagen die Emotion und man fängt an, sich damit zu beschäftigen. Aber selbstverständlich, es ist herausfordernd. Wir reden ja hier immerhin auch um die Frage, erreiche ich mein Ziel? Wie sieht meine Zukunft aus? Kann ich, und da sind wir wieder beim Thema Lifestyle, meinen Lifestyle, den ich vielleicht heute habe, in meine Zukunft übertragen? Oder kann ich auch den Lifestyle, den ich mir für meine Zukunft wünsche, eben tatsächlich leben? Und das löst ja durchaus Emotionen aus bei Menschen. Also absolut, ein Finanzplan, und genau das ist der Punkt. Finanzplanung macht den Kopf frei und das ist ganz wichtig für finanzielle Gesundheit, aber auch generell für Gesundheit.
Jetzt bist du Geschäftsführerin eines Family Office. Was ist denn das?
Ja, ein ganz spannender Begriff. Also tatsächlich in Deutschland nicht so sehr bekannt, aber durchaus natürlich hier angesiedelt. Also ganz ursprünglich im Kern ist ein Family Office, wie es auch im Namen steckt, ein Grunde genommen ein Büro, das in Form einer Ansammlung verschiedener Beraterinnen und Berater für eine sehr wohlhabende Familie arbeitet. Das heißt, hier geht es um alle Belange dieser Familie, sei es rechtliche Themen, wirtschaftliche Themen, steuerliche Themen, teilweise sogar aber auch, und da sind wir wieder beim Lifestyle-Thema, um persönliche Themen. Also die Frage, wo möchte ich den nächsten Urlaub machen etc. Aber tatsächlich in der Regel geht es vor allem um das Thema Wirtschaft, Steuern und Finanzen und Recht.
Muss ich sehr wohlhabend sein, um von dir beraten zu werden?
Das kommt, so eine richtige Juristenantwort, das kommt darauf an, tatsächlich welche Art der Beratung man eben möchte. Grundsätzlich ist es so, dass wir erstmal mit jedem sprechen, beziehungsweise vor allem mit jeder sprechen, dazu kommen wir ja noch, und wir uns einfach einen Überblick verschaffen. Was braucht die Person? Finanzplanung ist ein sehr individuelles Thema. Es muss ja nicht immer ein hochgradig komplexer Plan sein und damit natürlich auch vielleicht eine eher kostspieligere Beratung, sondern es kann vielleicht auch erstmal nur ein Überblick sein.
Du sagtest gerade, vor allen Dingen Sie, es geht um Frauen.
Es geht um Frauen, Her Family Office, richtig. Ja, also so, bei uns ist es tatsächlich so, ich würde mal sagen, 99% der dauerhaften Mandantinnen sind Frauen. Hauptsächlich der Fokus, wir haben es ja auch schon im Namen, Her Family Office. Das heißt also, es geht um die Beratung von Frauen, es geht um die qualitativ hochwertige Beratung und eben Finanzplanung von Frauen. Also insofern die Verknüpfung Family Office von der Grundstruktur und Her für Frauen.
So aus dem unternehmerischen Gedanken heraus hast du dir ja da mal 50% deiner potenziellen Kunden abgeschnitten. Warum der Fokus auf Frauen? Und hast du Erfahrung mit Männern gesammelt und dich dann entschieden, nur noch Frauen zu beraten? Oder was ist der Hintergrund?
Ja, tatsächlich. Also ich würde sogar sagen, aus unternehmerischer Sicht könnte man es fast so sehen. Es sind nicht nur 50%, sondern es sind tatsächlich ja von den Leuten, die sich mit Finanzen beschäftigen, tendenziell wahrscheinlich noch weniger Prozent, weil wir in Deutschland ja immer noch das Phänomen haben, dass sich tendenziell Frauen schwerer tun mit diesem Thema, wobei ich da ja persönlich absolutes Veto einlege. Ich sehe das nämlich ganz anders, kann ich gleich noch was zu sagen. Ja, aber tatsächlich, also ich habe Erfahrungen mit Männern gesammelt, habe mich auch oft nicht auf Basis dieser Erfahrung dazu entschieden, nur noch Frauen zu beraten, sondern letzten Endes, ich komme aus der ganz klassischen Vermögensverwaltung und Finanzplanung und habe dann eigentlich auch so ein bisschen von außen. Es gab immer mehr Frauen, die explizit nach einer Beratung durch mich gefragt haben, die sich eben von Frauen beraten lassen wollten. Und tatsächlich habe ich eben auch immer mehr festgestellt, sei es, wenn ich Vorträge gehalten habe etc., dass sich Frauen immer dann schwer getan haben, sich mit der Thematik zu befassen oder auch in Vorträgen Fragen zu stellen, wenn Männer dabei waren. Und also ich selbst kenne das aus anderen Bereichen meines Lebens, dass man eben doch teilweise die Thematik hat und feststellt, es ist irgendwie von Frau zu Frau, genau wie von Mann zu Mann sicherlich auch, in gewissen und gerade in persönlichen Themen vielleicht ein bisschen leichter.
Also was macht den Unterschied aus?
Den Unterschied macht vor allem die Gesprächsführung und die Art und Weise der Beratung. Also ich bin ganz, ganz schwer dagegen, diese Thematik, die wir teilweise auch sehen, brauchen Frauen spezielle Finanzprodukte? Da sieht man auch schon wieder dieses Problem, das wir in Deutschland haben, dass sich die Beschäftigung mit Finanzen gleich um das Thema, welches Produkt brauchen wir denn jetzt eigentlich, dreht. Sondern letzten Endes geht es im ersten Schritt mal darum, wie komme ich denn überhaupt zu meiner Zielsetzung, zu meinem Plan, welche Schritte muss ich gehen, und weniger um die Frage, welches Produkt brauche ich denn jetzt und wie sieht die Lösung aus. Also ganz, ganz stark, die Gesprächsführung unterscheidet sich deutlich.
Haben Frauen da andere Bedürfnisse als Männer?
Ja, also Frauen haben vor allem das Bedürfnis nach Information deutlich höher. Also ich kenne das selbst von mir. Ich kann keine Entscheidung treffen, wenn ich nicht den Eindruck habe, dass ich gut informiert bin. Ich muss nicht vollständig informiert sein. Am Ende ist es ja auch eine Vertrauenssache. Also gerade bei meinen Mandantinnen, das ist dann ab einem gewissen Punkt eine Vertrauensfrage. Aber tatsächlich, ich merke schon im Vergleich zu Männern, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt noch nicht verstanden. Ich brauche da jetzt noch mal mehr Informationen.
Also du sagst, was du gerade sagst, ist, dass Männer mit weniger Informationen zurechtkommen und deutlich risikobewusster sind, weil ohne gefühlte vollständige Information einfach irgendwas investieren und mal gucken, was passiert. Ist das so?
Also man kann das jetzt positiv und negativ interpretieren. Ja, man kann jetzt sagen, also vielleicht merken sie es nicht. Und das kann auch sein. Ich glaube tatsächlich, es ist einfach eine Mischung und es ist eine Mentalität, aber auch eine Sozialisierungsfrage. Also diese, genau was du sagst, dieser Punkt, Männer treffen schneller Entscheidungen, auch mal unter, ich sag mal, mehr Unsicherheit oder mit weniger Informationen, während Frauen eben dann doch vorsichtiger sind und sei es jetzt, weil es ihnen im Kindesalter schon antrainiert wurde, sagen, pass da auf, mach das eher langsam, während Jungs vielleicht ermutigt wurden, schnell mal was zu machen. Und das sieht man eben jetzt. Also genau dieser Punkt. Und ich sehe es eigentlich schon eher positiv. Also in der Kapitalanlage, das wissen wir ja, ist lange Anlagezeiträume sind immer gut. Und am Ende, es muss keine perfekte Anlagestrategie sein, weil eine halb perfekte Anlagestrategie bei 25 Jahre ist immer noch besser als gar keine. Ja, und deswegen, ja, tatsächlich, also dieses ins Tun kommen, schneller mal Entscheidungen treffen, es fällt Männern deutlich leichter. Dafür muss man auch sagen, dafür gibt es ja viele Studien, Frauen sind die erfolgreicheren Anlegerinnen und so weiter, wenn sie dann mal was tun. Da bin ich fest von überzeugt, dass es eben daran liegt, weil Frauen langfristiger denken, erst Entscheidungen treffen, wenn sie sich sicher sind und dann eben auch deutlich stärker in ihre Entscheidung vertrauen.
Du sprachst gerade auch so ein bisschen über das Thema Erziehung, gelerntes Rollenverständnis. Man liest ja immer mal wieder ganz wieder so plakative Aussagen wie, liebe Frauen, ein Mann ist keine Altersvorsorge.
Ja.
Spürst du das, dass du an der Stelle ansetzen kannst, dass das häufig immer noch der Fall ist, dass Frauen sich auf ihren Ehemann verlassen, wenn es um die Vermögensbildung für das Alter geht?
Ja, naja, also es ist tatsächlich, das ist ja eine der plakativen Aussagen oder es gibt ja noch viel krassere. Also ja, natürlich stimmt das zum Teil schon noch, weil es ist nun mal einfach die klassische Rollenverteilung. Und tatsächlich, bisweilen, ich sehe das ja selbst auch in meinem Umfeld, selbst wenn man diese klassische Rollenverteilung nicht bis ins Letzte lebt, ist es nun mal eben auch im Jahr 2021 noch so, dass Frauen die Kinder bekommen und dass tendenziell es eben auch so ist, dass da einfach mal mehr Lücke in einer Berufsvita steckt. Also insofern selbstverständlich ja. Und dann kommt ja so ein bisschen das rein, was ich eben sagte. Es ist ja auch der bequeme Weg. Ja, es ist ja auch in der Ehe oder in einer Beziehung völlig legitim, dass sich jeder auf seine Kernkompetenzen stürzt oder fokussiert. Und wenn dann der Mann sagt, naja, ich kümmere mich mal um das Finanzielle und die Frau hat vielleicht sowieso nicht so das Interesse, dann ist es natürlich ganz schnell mal passiert zu sagen, ja, dann mach doch einfach meins mit. Und da ist auch nichts gegen zu sagen. Es ist nur wichtig, dass man weiß, was da passiert und dass man diese Entscheidung eben bewusst trifft und es nicht mal eben so mitlaufen lässt.
Was sind das für Frauen, die zu dir in die Beratung kommen? Also ich kann mir das so vorstellen, wenn jetzt so ein Rollenbild, so ein Rollenverhältnis in so einer Familie ausbalanciert ist, da muss ja irgendwas passieren. Ich sage jetzt mal so ein Wake-up-Call, dass eine Frau sagt, ich will mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, ich will auch aus diesen festgefahrenen Rollenbildern ausbrechen.
Ja, also tatsächlich ist ganz unterschiedlich. Also man muss schon sagen, unsere Hauptmandantinnen sind natürlich tendenziell eher Frauen, die selbst über eigenes in Anführungszeichen Vermögen verfügen, entweder weil sie Unternehmerinnen sind beziehungsweise weil sie wirklich in hohen Positionen angestellt sind. Aber auch interessant, Frauen, die geschieden sind oder die sich gerade im Scheidungsprozess befinden, die sagen, ich brauche jetzt wirklich mal jemanden, der mir hier von vorne bis hinten an beiseite steht, weil natürlich gerade da auch das Vertrauen gegenüber vielleicht jetzt einem Mann, jetzt nicht Finanzplaner, sondern eher einem Berater schwierig ist. Aber tatsächlich, oder auch geerbt, also viele, viele jüngere Frauen, die zu großem Vermögen gekommen sind durch Erbschaften. Aber tatsächlich auch wirklich Frauen, die genau wie du sagen, aus diesem Rollenbild raus wollen, eben ausgelöst durch diese ganzen Schlagzeilen, die man liest. Viele, viele Frauenzeitschriften gehen ja auch auf das Thema ein. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen. Und dann kommen die Frauen und sagen, okay, also mein Mann macht das, ich finde das auch grundsätzlich gut, aber ich möchte einmal überprüfen lassen, ob das so passt. Und interessanterweise ist es dann ganz oft so, dass wir gerade im rechtlichen oder steuerlichen Bereich natürlich Punkte finden. Und dann sitzen wir am Ende doch wieder mit den Männern auch mit am Tisch, wenn es um Testamente etc. geht.
Du sagtest gerade das Stichwort Frauenzeitschriften.
Ja.
Also ich nehme durchaus wahr, dass das Thema Frauen und Finanzen ein absolutes Megathema ist. Das wird gerade durch meine Brille gesehen sehr stark gehypt. Du hast Finanzzeitschriften, die Derivate produzieren für Frauen. Du hast Frauenzeitschriften, die Derivate zum Thema Frauen und Finanzen produzieren. Leidest du darunter, dass es im Moment so ein Hype-Thema ist oder profitierst du eher davon?
Also wir sind ganz klar, so wie alle anderen auch in dem Bereich, Profiteurinnen davon. Weil letzten Endes, der Markt ist riesig. Wir haben wahnsinnig viele Frauen, die zu immer mehr Vermögen kommen, sei es durch eigene Tätigkeit. Die Erbengeneration ist ja bekanntermaßen weiblich. Also alles, was dazu führt, dass mehr Aufmerksamkeit auf das Thema kommt, davon profitieren alle, die in dem Bereich eben wirklich qualitativ gute Arbeit leisten. Und definitiv, wir merken das auf jeden Fall. Aber tatsächlich, also was, da ist wieder so ein bisschen der Punkt. Also ich finde das alles gut. Es, wie gesagt, erhöht das Bewusstsein für das Thema und erreicht auch Zielgruppen, die wir vielleicht nicht erreichen. Aber es ist natürlich schon so, ich finde teilweise die Themen, und da sind wir wieder bei dem, wie wir arbeiten, ich finde die Botschaften, über die das Ganze transportiert wird, manchmal ein bisschen schwierig. Also
Zum Beispiel? Diese
Trostszenarien, jetzt mal überspitzt dargestellt, wenn du dich jetzt nicht um deine Finanzen kümmerst, dann wirst du auf jeden Fall Flaschen sammeln müssen im Alter, um eben der Altersarmut zu entgehen und diese ganzen, also natürlich sind es statistisch ja alles korrekte Themen, dass Frauen stärker von Altersarmut etc. betroffen sind, das wissen wir ja alle. Nur die Frage ist natürlich, ob so ein emotionales Thema, hatten wir ja eingangs gesagt, was sowieso vielleicht ein bisschen Angst macht und Berührungsängste erzeugt, dadurch attraktiver wird, wenn man es auch noch mit Trostszenarien belegt. Oder ob man dann nicht, so wie wir, eben die andere Seite der Medaille aufmacht und sagt, wir sagen dir nicht, was du sparen musst. Wir sagen dir, was du ausgeben kannst. Und wir zeigen dir im Grunde einen Plan auf, bei dem, wenn du dich dran hältst, du genau weißt, es bleibt halt nicht noch Monat am Ende des Geldes über, etc. Beziehungsweise man kann sich die ganzen Dinge bewusst machen. Also auch wir haben ja, können ja nicht zaubern, ja. Also am Ende, wir können nur mit dem Geld arbeiten, das da ist. Aber tatsächlich eben diesen Punkt aufzumachen, zu sagen, wir geben halt Sicherheit. Und das ist auch der große Unterschied. Also Frauen haben dieses Thema Finanzplanung viel, viel stärker für sich entdeckt als viele Männer. Weil, und das ist auch so ein Thema, ich bin fest davon überzeugt, Frauen interessieren sich nicht für ihre Finanzen, wie Männer es tun, aber sie interessieren sich für ihre Finanzplanung, weil sie viel, viel stärker auf spätere Themen gucken und auf die Langfristigkeit.
Ich habe mal eine Einladung zu einer Veranstaltung gesehen, bei der du gesprochen hast, und die war überschrieben mit, wie Finanzplanung Ihnen beim Schuhkaufen hilft.
Richtig, genau. Also das ist genau das, was ich meine. Und das ist ja auch, ich meine, wir kennen uns ja auch, wofür ich persönlich stehe. Also wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt ganz genau immer auf jeden Euro guckt und der nur aus Vernunft irgendwelche Anschaffungen tätigt. Dafür mag ich jetzt in dem Fall genau auch Schuhe viel zu gerne, als dass ich immer nur vernünftig sein kann und da auch im Detail ein Haushaltsbuch führen würde zum Beispiel. Wobei das natürlich gerade für jemanden, der sich dem Thema nähert, sinnvoll sein kann. Aber genau das ist das, was wir meinen. Also dieses Thema, das Ganze positiv zu besetzen. Und ja, darum geht es doch. Also Sparen ist ja kein Selbstzweck. Vermögensaufbau ist kein Selbstzweck. Sondern letzten Endes geht es darum, wie kann ich Ziele erreichen? Aber ich muss ja auch im Heute, es ist wie am Ende, es ist ja, sind alles Klischees, aber es ist wie mit einer Diät, wenn ich letzten Endes mich so einschränke, dass ich überhaupt keinen Spaß mehr habe und dass ich letzten Endes mich nur an meinen Plan halten muss, dann wird es eine Zeit lang funktionieren, aber es wird nicht dauerhaft erfolgreich sein.
Klingt total plausibel. Wie geht's denn nun? Wie komme ich denn zu einem Finanzplan? Wenn ich jetzt zu dir als Kunde in dein Office komme und sage, ich würde gerne, dass du mir einen Finanzplan erstellst, wie läuft das ab?
Also tatsächlich ist die erste Hausaufgabe mal bei dir selbst, in Anführungszeichen. Also es geht, der erste und wichtigste Punkt bei einer Finanzplanung ist natürlich Ausgangspunkt festlegen. Also wirklich mal zu schauen, okay, wo stehe ich eigentlich im Sinne von, wie sieht meine Ausgangssituation aus, vermögenstechnisch? Jetzt muss man natürlich sagen, also unsere Mandantin im Gro, es ist eben auch so, das sind jetzt keine ganz, ganz jungen Frauen oder generell einfach Frauen, die sagen, okay, meine Ausgangssituation ist einfach beschrieben, ich habe gar nichts. Ja, sondern ganz oft ist es so, da sind Versicherungen da, das hat sich über die Zeit angesammelt, betriebliche Altersversorgung oder was es auch immer ist, Depots aus vergangenen Jahrzehnten und da wirklich einfach erstmal einen Überblick zu kriegen.
Status quo. Wo stehe ich?
Und im Endeffekt, das ist auch etwas, kann man eigentlich auch zu Hause machen, ja, zu sagen, okay, ich nehme mir mal ein weißes Blatt Papier, dann mache ich mal einen Strich in die Mitte und auf die eine Seite, also optimalerweise links, schreibe ich alles, was ich habe. Ja, an Vermögenswerten und rechts schreibe ich mal alles hin, was ich sozusagen an Schulden habe. Und tatsächlich, also ich stelle das immer wieder fest, es ist bisweilen gar nicht so einfach. Ja, aber ich habe dann mal einen Überblick und da siehe da, tauchen manchmal Versicherungsverträge auf, von denen wusste man gar nicht, dass man die hat.
Also das ist die Vermögensbilanz. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch nochmal schaut, was kommt eigentlich monatlich so rein und was geht monatlich so raus. Das klassische Haushaltsbuch.
Genau, also das ist natürlich auch etwas wichtig zu schauen. Also wir nennen das Vermögensbildungspotenzial, ja, zu schauen, wo, also was habe ich denn an monatlichen möglichen Sparraten etc. Und dafür brauche ich natürlich erstmal, was kommt rein, was geht raus. Und wie gesagt, gerade bei jüngeren Frauen oder auch einfach bei Frauen oder generell bei Leuten, die vielleicht nicht so hohe Einkommen haben, ist das natürlich schon mal interessant. Also deswegen auch die ganzen Finanzbloggerinnen oder auch die Zeitschriften, die sagen, macht euch mal ein Haushaltsbuch. Ich weiß, es macht nicht wahnsinnig Spaß, aber es kann halt helfen, um mal einen Überblick zu bekommen.
Ja, damit bekommt man auch mal ein reales Bild zu der Aussage, ich habe kein Geld, um Vermögensbildung zu betreiben. Genau. Weil Vermögensbildung geht nach meinem Verständnis heute ab 50 Euro problemlos.
Also wenn man manche Banken fragt, ab einem Euro im Monat problemlos. Ja, und das ist ja auch so. Also genau diese Themen, also deswegen all diese Slogans, die wir ja hören, früh anfangen, einfach mal anfangen, je länger, desto besser und jeder Euro zählt, absolut richtig. Ja, also insofern, jeder hat irgendwie Potenzial, Vermögen aufzubauen.
Würdest du sagen, dass das, also ich meine, wir sehen ja die Realität, das macht ja nicht jeder, obwohl es jeder machen könnte, dass da oft so ein bisschen Unsicherheit mitschwingt, die Angst davor, Fehler zu machen bei dem Thema?
Also wie jetzt vor allem bezogen wieder auf meine Hauptklientel, also Frauen, definitiv ja. Also dieser Anspruch, das ist ja eine wichtige Entscheidung und wenn ich die jetzt schon treffe, dann will ich die natürlich perfekt treffen. Das ist natürlich eine große Hürde, ja. Also perfekt ist sowieso schwierig. Also insofern ja, definitiv. Also da schwingt eine Menge Angst mit, einen Fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen, aber tatsächlich bisweilen halt auch einfach, gerade bei Frauen, die Frage, wie nähere ich mich denn jetzt der Thematik? Und da ist eben der Weg über die Finanzplanung so wahnsinnig hilfreich, weil er macht das alles so nachvollziehbar und verständlich. Und am Ende, da gibt es dann auch nicht mehr viel Meinung. Ja, also wenn ich diese Ausgangssituation habe und ich habe eine Zielsetzung und klar, da fallen noch andere Themen jetzt mit rein in dem Finanzplanungsprozess, auch mal anzuschauen, wie ist denn mein Vermögen aktuell strukturiert? Also es ist so eine Frage, die stellt man sich oft nicht. Was habe ich denn schon? Also wenn ich jetzt, ja, irgendein Beispiel, wenn ich schon 5-mal eine Aktie habe, in irgendwelchen Verpackungen verpackt, die mir so nicht klar sind, brauche ich die nicht noch ein 6. Mal? Und das sind alles so Themen, die machen es halt verständlich.
So, jetzt habe ich meinen Status quo ermittelt. Wie geht's denn weiter?
Dann zweiter Punkt, das Ziel festlegen. Ja, also Ziele festlegen, definieren, die können ganz einfach sein. Also manchmal reicht es ja schon zu sagen, naja, ich will halt Vermögen aufbauen. Ja, aber ganz oft ist es eben auch dieses Thema, ich habe ein gewisses Ruhestandsziel. Also das ist natürlich ein ganz, ganz häufig vorkommendes Thema, zu sagen, ich möchte irgendwann in Ruhestand gehen, vielleicht auch früher in Ruhestand gehen als eigentlich vorgegeben. Was brauche ich denn dafür?
Also Finanzplanung gibt mir auch die Freiheit zu sagen, ich warte nicht, bis mein Renteneintrittsalter gekommen ist, sondern wenn ich es richtig gemacht habe, kann ich das irgendwie, ich sage jetzt mal ab 50, 55 selber entscheiden, wie viel ich arbeiten will und ob ich überhaupt noch arbeiten will.
Richtig.
Also, könnte ein Ziel sein.
Genau. Ja, also ganz viele meiner Mandantinnen haben nicht das Ziel zu sagen, ich möchte mit 50 aufhören zu arbeiten, dann setze ich mich, gestern war ich noch im Büro und heute sitze ich im Schaukelstuhl, sondern letzten Endes diese Freiheit zu haben, zu sagen, ich möchte da was machen, wo ich vielleicht weniger verdiene, aber was wirklich 100% mein Ding ist oder woran mein Herz hängt oder wie auch immer, ja.
Das ist ein schönes Ziel übrigens. Ja. Das würde mir auch gefallen, ja, irgendwann mal darüber nachzudenken, vielleicht mit 60 weniger zu arbeiten.
Ja.
Gut, Ziel ins Auge gefasst und jetzt sind wir an der Umsetzung, oder?
Genau, dann sind wir an der Umsetzung. Das heißt also, wie gesagt, dazwischen kommen noch einige Schritte, die wahnsinnig wichtig sind. Also, wie gesagt, sich wirklich klar machen, welchen Charakter hat mein Vermögen, das ich habe. Also, wie gesagt, für jemanden, der jetzt noch gar nichts in Anführungszeichen hat, ist die Frage ein bisschen schwieriger. Aber interessant ist ja auch schon mal, jeder von uns hat ja in der Regel irgendwie Vermögen. Also auch Rentenanwartschaften an die gesetzliche Rente sind ja Vermögen. Also ich kann da zwar leider nicht anrufen und sagen, bitte einmal überweisen, aber es ist Vermögen und es hat Eigenschaften. Es ist bedroht von gewissen Themen, es profitiert von gewissen Umständen etc. Und auf der Basis kann man dann sehr gut in die Umsetzung gehen, weil dann hat man Verständnis, warum soll ich jetzt, also wir alle wissen ja, der Kapitalmarkt ist die Lösung, weil einfach gerade ohne Zins ist eben schwierig, ja, und der Kapitalmarkt ist die Lösung, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn sich Menschen, die aus der Vergangenheit heraus von ihren Eltern, von ihren Urgroßeltern eben entsprechend oder Großeltern eben entsprechend mitbekommen haben, dass eigentlich eine Lebensversicherung und ein Sparbuch doch ausreichen, dann muss man diesen Leuten ja erklären, warum sollen die sich denn jetzt in den Kapitalmarkt begeben und vor allem, was ist denn Risiko? Also letzten
Endes. Vor allen Dingen Chance, oder?
Und vor allem, ganz genau, vor allem Chance. Ja, also dieses Thema zu sagen, naja, wir alle wissen das, auf dem Konto habe ich kein Risiko, das stimmt, weil ich weiß ja vorher schon, dass ich jedes Jahr was verliere. Also das ist natürlich kein Risiko. Also das sind alles Themen, die muss man begreiflich machen. Und das ist eben genau dieses Thema zu sagen, wir wollen langfristig erfolgreich sein, weil auch das gehört ja zum Kapitalmarkt dazu, Langfristigkeit. Und da müssen wir eben sicherstellen, dass dieser Plan auch wirklich dauerhaft beachtet wird.
Also, um das mal zusammenzufassen, Status quo festhalten, Ziele festlegen und dann möglichst renditestark investieren, oder?
Ganz genau so ist es.
So, Lisa, jetzt mit Blick auf die Zeit treibt mich immer noch eine Frage um. Wie kommen wir jetzt eigentlich dazu, dass dieses trockene Finanzthema, um es mal so zu sagen, zum Lifestyle-Thema wird?
Also tatsächlich, ich glaube, wir alle müssen das so leben. Wir müssen alle anfangen, darüber zu sprechen. Wir müssen zeigen, welche großen Mehrwerte das Ganze hat und das eben auch wirklich aus dieser Ecke herausholen. Also zu sagen, das ist ein trockenes Thema, wozu ich irgendwie in die Bank gehen muss und ich muss mich da mit irgendwelchen Aspekten vielleicht auch beschäftigen, auf die ich gar keine Lust habe und die tatsächlich auch wirklich nichts mit Lifestyle zu tun haben. Also sei es jetzt eben solchen Trostszenarien, die einfach unschön sind etc., sondern wirklich hergehen, das Thema positiv zu besetzen und eben auch wirklich solche Themen zu machen. Also sei es jetzt zu sagen, ich habe einen gewissen Plan und ich baue mir dazwischen drin immer mal wieder Meilensteine ein und dann kaufe ich mir eine Tasche oder ich reise. Es müssen ja nicht immer Konsumgüter sein, die Lifestyle sind. Also alles das sind wichtige Themen und ich glaube eben auch die handelnden Personen müssen dieses Lifestyle-Thema auch ein Stück weit verkörpern. Also es muss eben einfach wirklich in diesen Bereich rein zu sagen, ich gehe zu meinem Coach, ich habe eben entsprechend vielleicht ein Personal Trainer oder was auch immer, es muss ja nicht immer ganz oben sein, aber irgendeine Art von Trainingscoach und ich habe eben meinen Finanzcoach.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.